Willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir nehmen uns heute, Auszüge aus einem Roman vor, den du uns geschickt hast. Mart 3, Watansis.
Genau.
Was uns hier erwartet, ist eine, wirklich faszinierende Mischung. Zeitreisen, Schauplätze von Istanbul über den Irak bis nach Alaska und dazu echt tiefgreifende Themen wie Geschichte, Science-Fiction, Identitätssuche, und die Verstrickungen persönlicher Schicksale.
Mhm.
Unsere Aufgabe heute. Wir wollen zusammen mal die zentralen Ideen und die Entwicklung der Hauptfiguren aus diesen Fragmenten rausarbeiten. Was verraten uns diese Stellen über Identität, die Natur von Konflikten und vielleicht auch die oft gefährliche Suche nach Wissen in unserer komplexen Welt?
Absolut.
Es wird also eine Reise durch Zeit, Krieg und einige ziemlich brisante philosophische Fragen. Okay, lass uns mal eintauchen.
Das trischt es gut. Es fühlt sich wirklich an, als würden wir so ein vielschichtiges Puzzle zusammensetzen. Halt nur mit den Teilen, die wir jetzt haben.
Ja.
Im Mittelpunkt stehen ganz klar die beiden Hauptfiguren, Mart und Ram. Ihre Wege sind eng verwoben, aber oft auch voller Spannungen und Widersprüche.
Mhm.
Das wirklich Faszinierende daran ist, wie ihre persönlichen Geschichten, also Marts Suche nach Zugehörigkeit, Rams doch sehr geheimnisvolle Rolle, wie die mit größeren historischen Ereignissen und sogar alten Mythen verknüpft werden.
Fangen wir doch gleich mal mit Mart an. Er wirkt wie so eine Schlüsselfigur, aber gleichzeitig wie ein Fremder in unserer Zeit, oder?
Total.
Die Texte deuten ja immer wieder eine sehr alte Herkunft an, mit Verweisen auf Sumer, Apsu, Enki, Eridu, also Orte und Namen aus der Wiege der Zivilisation.
Mhm, genau.
Sein zentraler Konflikt scheint dieses Watansis zu sein, heimatlos, staatenlos. Er ist quasi ständig auf der Suche nach einem Ort, einer Zugehörigkeit, in Epochen und Kulturen, die ihm irgendwie fremd sind.
Genau, und diese Suche beginnt für uns, also in diesen Auszügen, im Irak des Jahres 1990, mitten im Chaos des Golfkriegs.
Okay.
Dort lernt er Sorani, also eine kurdische Sprache, von einem Peschmerga-Kämpfer namens Mahmud. Und das ist keine akademische Übung. Er erlebt die Brutalität des Krieges wirklich hautnah.
Ja, klar.
Durch Mahmud bekommen wir einen Einblick in die Perspektive der kurdischen Kämpfer, ihren Kampf gegen Saddam Hussein, aber eben auch die internen Zerrissenheiten, die Konflikte untereinander.
Mhm.
Und genau in diesem Umfeld formuliert Matt eine Überzeugung, die ihn prägen wird. Silah Betün Kötülikleren Anesidr. Die Waffe ist die Mutter allen Übels.
Wow.
1993 finden wir ihn dann in Genf wieder.
Richtig.
Er stürzt sich weiter ins Sprachenlernen, Französisch, Türkisch, Englisch und trifft dort auf Agrali, einen älteren kurdischen Intellektuellen.
Mhm.
Und hier prallen dann Welten aufeinander, nehme ich an.
Ja, total. Es gibt hitzige Debatten über kurdische Identität, Geschichte und die Frage nach den richtigen Mitteln. Agrali ist überzeugt, Kürtler, Savaşmak zorundalar. Kurden müssen kämpfen.
Okay.
Maas aber bleibt skeptisch, hinterfragt die Notwendigkeit von Gewalt. Sein Interesse scheint sich mehr und mehr auf so globale Zusammenhänge zu richten. Technologie, Umweltprobleme. Er erwähnt sogar Stephen Hawking.
Ah, interessant.
Und sein Lernmotto ist dabei sehr aufschlussreich. Dilini kunisturum her insanen thev mekicin. Also um jeden Menschen zu lieben, dessen Sprache ich spreche, hatte ich jetzt einen Grund.
Das ist ja fast schon ein utopischer Ansatz, oder?
Utopisch vielleicht, aber es zeigt seine intellektuelle Entwicklung und seinen Versuch durch Verstehen, irgendwie Brücken zu bauen.
Mhm.
Gleichzeitig spürt man diesen inneren Konflikt. Einerseits die Suche nach Wissen und Verbindung, andererseits die Last seiner, undurchsichtigen Vergangenheit, dieser möglichen sumerischen Herkunft und sein Festhalten am Pazifismus in einer echt gewalttätigen Welt.
Verstehe.
Interessant ist auch, dass er später wohl eine Art Publikation oder Website entwickelt, die sogar etablierte Umweltschützer kritisch hinterfragt. Das unterstreicht seine Unabhängigkeit, er passt halt in keine Schublade, weder politisch noch ideologisch.
Während Matt also diesen sehr wissbegierigen und pazifistischen Weg geht, tritt eine Figur auf, die eine ganz andere, fast schon mythische Energie ausstrahlt, Ram.
Ja, Ram.
Er ist mindestens genauso faszinierend, aber deutlich rätselhafter.
Die Texte legen ja nahe, dass seine Verbindung zu Matt sehr tief ist. Vielleicht hat er ihn ja sogar aus diesem mystischen Abzug in unsere Zeit gebracht.
Das ist eine der großen Fragen, ja.
Was sofort ins Auge sticht, ist seine enorme Bewunderung für Atatürk. Er taucht an verschiedenen Zeitpunkten auf, 2006 in Genf, und wir sehen ihn auch kurz im Jahr 2036 in Istanbul. Wie würdest du seine Beziehung zu Matt beschreiben? Mentor? Freund? Oder steckt da mehr dahinter?
Tja, das ist die große Frage. Die Beziehung ist definitiv komplex und voller Spannungen. Nehmen wir ihr Treffen in Genf 2006.
Okay.
Da gibt es einen heftigen ideologischen Streit über Atatürk. Ram bezeichnet ihn als Gilgamesh'den Sonra Ortadonun Gördü Enbük Halk Önderi, also den größten Volksführer des Nahen Ostens seit Gilgamesh.
Das ist eine Ansage.
Eine fast schon mythische Überhöhung, genau. Maat sieht das kritischer. Er zweifelt an Revolutionen, die so von oben herab verordnet werden und betont, dass die Menschen Zeit brauchen, um solche Umbrüche zu verinnerlichen.
Mhm, verstehe.
Diese Spannung zieht sich durch. Auch bei ihrem späteren Treffen in New York spürt man eine Distanz. Ram wirkt weise, erfahren, aber vielleicht auch, naja, berechnend oder manipulativ.
Ja.
Seine mögliche nichtmenschliche Natur wird ja immer wieder angedeutet, was dann später, als er in Gakona in Alaska gefangen gehalten wird, nochmal eine ganz neue Dimension bekommt.
Gakona, Alaska, das Stichwort. Hier verdichtet sich die Handlung ja dramatisch. Aber vorher wechselt der Schauplatz erstmal nach New York. Wir lernen Phyllis und Mary kennen, die eine Peace-Organisation betreiben.
Richtig.
Dann stirbt Mary unter sehr mysteriösen Umständen. Offiziell heißt es, sie habe über Biotechnologie recherchiert. Aber Phyllis und bald auch Matt haben einen anderen Verdacht. Es könnte um das HAAAP-Projekt gegangen sein.
Genau, Matt lässt sich daraufhin von Phyllis überzeugen, der Sache nachzugehen. Das liest sich dann fast wie so ein Spionage-Thriller.
Echt?
Ja. Die Suche nach Hinweisen, das Knacken von Marys E-Mail-Passwort, das sich als Cindy, der Name eines Fisches aus ihrer Kindheit, herausstellt. Das Gefühl, ständig beobachtet und verfolgt zu werden.
Krass.
Und diese Spur führt ihn eben nach Gakona, Alaska, zum Standort von HAARP. Das ist ja diese Forschungsanlage, offiziell zur Untersuchung der Ionosphäre, aber seit jeher ein Magnet für die wildesten Verschwörungstheorien.
Ja, davon hat man gehört. Wettermanipulation, Gedankenkontrolle.
Genau das. Und genau in dieses Wespennest scheint Mary gestochen zu haben, was sie das Leben gekostet haben könnte.
Und während Maddies in New York diesen Spuren nachgeht, findet fast gleichzeitig in Genf ein Seminar statt, das die ganze Sache noch komplexer macht.
Stimmt. Es geht um die mythischen Kontinente Mu und Atlantis. Mapp nimmt daran teil, zusammen mit seinem kurdischen Bekannten Arveli. Und wen treffen sie dort, überraschenderweise?
Rab. Und einen Archäologieprofessor namens Esra Klar. Genau. Thema ist unter anderem Atatürks historisches Interesse an Mu. Doch dann kapert ein anderer Teilnehmer, ein gewisser Gülbay, die Diskussion für nationalistische Zwecke und spinnt Theorien über eine Verbindung von Mu zu den Uiguren und den Türken.
Oje.
Matt platzt da fast der Kragen, steht da.
Das ist ein Schlüsselmoment, denn hier kritisiert Matt ganz offen die Politisierung von Geschichte und Wissenschaft.
Richtig.
Er argumentiert, dass Politik, sobald sie sich in Bildung und Forschung einmischt, diese korrumpiert und für ihre Zwecke missbraucht. Und das verbindet sich thematisch perfekt mit dem, was wir bei anderen Figuren sehen. Also Agrils Fokus auf den kurdischen Nationalismus, Gülbays türkische Mythenbildung und, wie sich gleich zeigen wird, die Rechtfertigung hochgefährlicher Technologien durch einen Mann namens Kramer in Gakona.
Ah, okay.
Es ist ein ständiges Ringen um Narrative, um die Deutungshoheit über Vergangenheit und Gegenwart.
Und dieses Ringen wird nirgendwo existenzieller als an dem Ort, an den Matt Suche ihn als nächstes führt. Eben jene geheime Anlage in Gakona, Alaska.
Genau.
Er schafft es tatsächlich, dorthin zu gelangen und findet sich in einem unterirdischen Komplex wieder. Dort trifft er auf die Leiter des Projekts, Kramer und Slavin. So, und jetzt wird's wirklich wild, oder? Es fühlt sich an, als würden hier alle Fäden zusammenlaufen.
Absolut, das ist der Kulminationspunkt der Erzählung in diesen Ausschnitten. Kramer offenbart Marz gegenüber die angeblich wahren Ziele und Fähigkeiten von HAARP. Und die gehen weit über harmlose Ionosphärenforschung hinaus.
Was denn zum Beispiel?
Er spricht von gezielter Wetterkontrolle, von der Fähigkeit, Erdbeben auszulösen. Hier bringt er sogar das verheerende Is mit Erdbeben von 1999 in der Türkei in einen direkten Zusammenhang mit der fast zeitgleichen Festnahme des PKK-Führers Öcalan.
Moment, das behauptet er?
Das behauptet er, ja. Eine extrem brisante und natürlich unbelegte Behauptung. Dann von Gedankenkontrolle und drahtlosem Energietransfer. Doch das ist nicht alles. Es gibt dort auch ein hochmodernes Bioengineering-Labor.
Bioengineering? Was machen die denn da?
Laut Kramer geht es um Genmanipulation, um Klonversuche. Er erwähnt ein Projekt namens Deniskizi, das türkische Wort für Meerjungfrau, bei dem sie offenbar eine Art Amphibien-Lebensform entwickelt haben.
Eine Meerjungfrau, okay.
Ja. Und als wäre das nicht genug, betreiben sie auch noch astrophysikalische Forschung zum Ursprung des Universums. Es ist ein Sammelsurium der ambitioniertesten und ja, potenziell gefährlichsten Forschungsfelder.
Wahnsinn. Und Kramer hat sicher eine Theorie, wie das alles zusammenhängt.
Oh ja, die hat er. Er präsentiert Matt seine große Vision. Harp und die Biotechnologie sind für ihn nur Werkzeuge, um die Geheimnisse hinter alten Mythen zu entschlüsseln.
Ah ja.
Er redet von den Nephilim aus der Bibel, von Nibiru, dem sagenumwobenen Planet X, den er mit dem sumerischen Apsu gleichsetzt, von Enki, einem der sumerischen Hauptgötter, und von der angeblichen Erschaffung der Menschheit durch diese Götter, nur um für sie Gold abzubauen.
Okay, die klassische Präastronautik-Schiene quasi.
So ungefähr, ja. Er zeichnet ein Bild von der Zerstreuung dieser Wesen nach einer Katastrophe. Ptah in Ägypten taucht dann als Kulkan oder Viracocha in Amerika wieder auf. Kramers Ziel ist es, diese Götter oder zumindest ihr Wissen wiederzufinden. Und er sieht Maat als den Schlüssel dazu. Er sagt zu ihm, Aradahim Kishi Sansen Maat, Benim Letandrasha Arasinda Arajo Olmane Istiorum.
Warte, das heißt, du bist der, den ich suche, Maat? Ich will, dass du zwischen mir und der Göttin vermittelst. Er hält Maat also für eine Art Bindeglied zu diesen mythischen Wesen. Das ist
größenwahnsinnig, ja.
Ziemlich. Und dann kommt der Schockmoment, oder?
Genau, der absolute Höhepunkt der Konfrontation. Ram wird enthüllt, gefangen in einem gläsernen Behälter, offensichtlich Kramers Gefangener.
Oh Mann.
Kramer konfrontiert Ram direkt, fordert das Wesen, das er in Ram vermutet, auf seinen Körper zu verlassen und in ihn, Kramer, überzugehen. Er will die Macht dieser Entität für sich.
Er will die Macht, okay.
Als Ram sich weigert, zielt Kramer mit einer Waffe auf ihn. Und in diesem entscheidenden Moment wirft sich Matt dazwischen, schützt Ram mit seinem eigenen Körper und wird tödlich getroffen.
Er opfert sich.
Ja, ein unglaublich tragisches Ende für Matts lange Suche, aber gleichzeitig auch ein Akt ultimativer Selbstaufopferung und Treue zu seiner pazifistischen Überzeugung. Er wählt den Tod, statt zuzulassen, dass Ram getötet wird.
Puh, das ist echt harter Stoff. Matt opfert sich, um Ram zu retten, dessen Motive aber bis zuletzt, unklar bleiben.
Genau.
Und der Kreislauf der Gewalt, den Matt so verabscheut hat, endet für ihn tödlich. Die Auszüge geben uns dann noch einen kurzen Sprung in die Zukunft, habe ich gesehen.
2036 nach Istanbul. Wir sehen Ram, sichtlich gealtert, wie er im Fernsehen Nachrichten verfolgt. Es geht um einen vereiterten Terroranschlag auf den Atakule-Turm in Ankara und um Militäroperationen mit dem Codenamen Sondarbe, letzter Schlag an der iranischen Grenze.
Das heißt?
Die Gewaltspirale, vor der Matt immer gewarnt hat, dreht sich also unaufhaltsam weiter. Die Welt hat sich nicht grundlegend geändert.
Und das letzte Bild ist dann Ram, der Fotos von Matt betrachtet.
Genau. Ein stiller Moment des Verlusts, der aber auch die vielen offenen Fragen unterstreicht, die nach Matts Tod bleiben. Seine zentrale Botschaft, die Waffe ist die Mutter allen Übels, scheint in dieser Welt keinen dauerhaften Widerhall gefunden zu haben.
Leider nein.
Im Gegenteil. Die Technologien, die wir in Gakona gesehen haben, Harp, Biotechnologie, wirken in den Händen von Leuten wie Kramer eher wie Brandbeschleuniger für neue Gefahren, statt wie Werkzeuge für eine bessere Zukunft.
Wenn wir jetzt versuchen, die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Fragmenten für dich als Hörer zu bündeln, was bleibt hängen? Mir scheint diese Auszüge stellen Identität weniger als eine Frage der Herkunft dar, sondern vielmehr als einen, ja, ständigen Kampf gegen die Vereinnahmung durch Ideologien.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Mats Status als Vatansis, als Heimatloser, ist vielleicht weniger ein Mangel als eine bewusste Abgrenzung, ein Versuch, sich nicht vereinnahmen zu lassen.
Absolut. Und ein weiterer Aspekt ist die Darstellung von Wissen und Technologie. Die Suche danach wird nicht per se verurteilt, aber die Fragmente warnen eindringlich vor den Gefahren, wenn diese Suche fehlgeleitet wird oder in die, naja, falschen Hände gerät.
Wie bei Kramer.
Genau, Kramers Beispiel zeigt ja drastisch, wie selbst die Suche nach kosmischer Wahrheit zur reinen persönlichen Machtgier verkommen kann, ein düsteres Echo auf das Verhalten der vermeintlichen Götter, die er zu verstehen vorgibt. Technologie wird hier nicht zur Lösung, sondern potenziell zur ultimativen Waffe, die alte Konfliktmuster nur verstärkt.
Was für eine dichte und ja auch beunruhigende Reise durch diese Textauszüge. Mats Geschichte, sein Ringen mit Identität, Gewalt und Wissen wirft so viele Fragen auf, die auch uns betreffen. Wo gehören wir hin? Wie gehen wir mit Konflikten um? Welche Verantwortung tragen wir für die Werkzeuge, die wir schaffen? Und diese unheimliche Beharrlichkeit von Gewalt und Machtstreben.
Absolut. Was diese Fragmente wirklich stark macht, ist diese Verwebung der persönlichen Ebene, Mats innere Zerrissenheit, seine Beziehungen mit diesen riesigen historischen, politischen und sogar mythisch-kosmischen Dimensionen.
Stimmt.
Es fordert dich als Leser heraus, darüber nachzudenken, wie wir Narrative konstruieren, wie wir Geschichte deuten und welche Zukunft wir eigentlich anstreben. Gerade jetzt, im Angesicht von Technologien, die immer mächtiger werden und Ideologien, die immer verführerischer sein können.
Und da wir gerade bei mächtigen Technologien und fast göttlichen Ambitionen sind, hier ist ein letzter Gedanke für dich zum Mitnehmen, direkt inspiriert von Mats Reise und Kramers Projekt in Gakona. Wenn Wissen und Technologie uns eines Tages tatsächlich eine Macht verleihen könnten, die an die der alten Götter heranreicht, wie könnten wir sicherstellen, dass wir sie weiser nutzen?
Gute Frage.
Wie vermeiden wir es, die gleichen Fehler von Hybris, Machtmissbrauch und Zerstörung zu wiederholen, die uns in Mythen und vielleicht auch in diesen Textfragmenten so eindringlich geschildert werden?
Tja.
Danke, dass du uns auf diese doch sehr intensive Erkundung mitgenommen hast. Bis zum nächsten Mal.